Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wann und wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Ich begrüße euch auf das recht herzlichste zu einer neuen EKG-Podcast-Ausgabe. Mit mir am virtuellen Tisch sitzt der charmante, intelligente, gut aussehende und manchmal auch die Wissenschaft kritisch sehende Christian.
Hallo Carsten, guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen und der charmante, intelligente, gut aussehende Arne.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Das ist mir ja fast schon unangenehm, die Begrüßung.
Das braucht es nicht sein. Ich habe dich live gesehen. Ich weiß, dass du einiges im Köpfchen hast und freue mich außerordentlich, dass wir hier mit einem Pflegedirektor sprechen, der Klartext spricht. An einem Tag, wo die Nächte schon wieder länger und die Tage kürzer werden.
Das ist wirklich traurig, ne? Das ist der schlimmste Tag im Jahr.
Das weiß ich nicht.
Doch, ich habe einen tiefen Schmerz deswegen. Aber darum soll es heute nicht gehen.
Darum soll es nicht gehen. Arne, es geht um dich, es geht um das Thema. Wir haben immer mal wieder so Randbegegnungen gehabt und diskutiert. Dann habe ich gesagt, lass uns doch mal ein EKG machen. Hab blöderweise gefragt, kennst du den Podcast überhaupt? Und dann war so die Antwort, ja, an dem kommt man ja nicht vorbei. Aber wie kommt ein Pflegedirektor dazu, einen Nischenpodcast zu hören und vor allen Dingen ein so großartiges Lob auszusprechen?
Das ist relativ simpel, indem man, das gilt aber nicht nur für Pflegedirektoren, sondern für alle, indem man einfach informiert ist und sich eben Infos zusammenschnappt. Und also das ist ein Teil, der andere Teil ist natürlich über LinkedIn und all solche Dinge. Da kommt man ja an dir, euch sowieso auch nicht vorbei. Und wenn du nach der Inhaltsebene fragst, ihr habt natürlich auch sehr viele sehr praxisnahe Themen. Und das ist einfach, ich gebe ja offen zu, ich höre nicht alles, muss ich ja auch nicht. Das ist ja auch nicht der Sinn eines Podcasts, immer alles zu hören. Aber hier so Krankenhaus der Zukunft und all solche Dinge, das ist durchaus auch für mich interessant. Und deswegen höre ich mir das gerne an und höre auch andere Podcasts, die nichts mit Pflege zu tun haben oder mit Gesundheitswesen per se.
Das ist schön, das ist wunderschön. Gibst du auch mal Folgen ins Leitungsteam bei dir, wenn du sagst, guck mal, da hat die Übergabe oder die News wieder was rausgehauen oder der EKG oder ist es tatsächlich, bist du das privat in dem Moment?
Das bin ich momentan noch privat. Warum momentan? Wir arbeiten gerade an einem neuen Intranet, wo es dann quasi einen eigenen Bereich für die Pflege geben wird, den Begriff gerne weitdenken. Und da wird es auch sowas wie ein Content-Management geben. Und da ist unter anderem die Idee, dass man über Podcasts mal informiert, mal berichtet, auch durchaus im Sinne von, was für empfehlenswerte InfluencerInnen gibt es denn. Also das wird dann so ein Content. Und da kann es vielleicht sein, dass wir sowas machen wie eine kleine Podcast-Schau pro Woche oder so. Oder es kommt eben eine neue Folge raus und dann weist man darauf hin und so erreichen wir die Leute momentan viel besser, weil momentan ist das alles eher stiefmütterlich per E-Mail oder über einen bestimmten Messenger. Das ist nicht so richtig gut. Per Zukunft können wir das besser und da ist das daran gedacht. Ja.
Das ist cool. Haben alle deine Mitarbeitenden denn eine E-Mail-Adresse, die sie regelmäßig abrufen? Weil ich kenne es aus unserer Berufsgruppe, dass das häufig auf der einen Seite noch diskutiert wird. Ich komme zum Dienst, warum soll ich jetzt E-Mails abrufen? Und auf der anderen Seite die Infrastruktur ja häufig gar nicht da ist. Also ich kenne kein Arztzimmer ohne ausreichend PCs, aber für Pflegestützpunkte wird es schon wieder eng. Wie sieht das denn da bei euch aus?
Also E-Mail-Adressen hat nicht jede Person. Bei den Ärzten sieht es da in der Tat ein bisschen anders aus, aber bei der Pflege ist es so, dass nicht jede Person eine hat. In der Tat geht die Diskussion sogar hierhin, das weiter einzuschränken. Das ist jetzt fast schon ein IT-Thema. Das hat mit der Kostenentwicklung von insbesondere Microsoft-Produkten zu tun. Bei der angespannten Kostensituation von Krankenhäusern muss man auch über sowas nachdenken. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele Pflegekräfte ihre E-Mail nicht lesen. Da sind andere Berufsgruppen, ich sag mal, durchaus anders drauf. Das von dir geschilderte Phänomen kann ich durchaus auch so bestätigen. Wir können nicht verlangen, dass die Mitarbeitenden in ihrer Freizeit E-Mails lesen. Und deswegen, habe ich ja eben gesagt, bauen wir gerade ein neues Intranet und da in Anführungszeichen zwingen wir die Leute in das Intranet zu gehen, weil es bestimmte Funktionalitäten, zum Beispiel einen Reiseantrag auszufüllen, nur noch über das neue Intranet gehen wird, keine anderen Wege. Und da können wir auch Nachrichten pushen, E-Mails an, dann, wenn die Leute das hinterlegen, an ihre E-Mail-Adresse verschicken. Und da erhoffen wir uns doch deutlich mehr Kontakt und mehr, ja, Content, den wir an die Pflegekräfte weitergeben können. Mhm. Also insofern kann ich das gut nachvollziehen. Es ist ein Thema, ist auch schwierig. Man braucht aber auch, also ich glaube, man kann auch einen Pflegedienst sehr gut ohne E-Mail-Adressen steuern, zumindest von den Leitungen abgesehen. Aber fast schon ein IT-Thema. Können wir aber auch drüber reden, kein Problem.
Ich würde dann wahrscheinlich in die Richtung abbiegen, warum wird denn schon wieder bei der Berufsgruppe der Pflege gespart? Natürlich sind wir die größte, also in Anzahl, und Lizenzen werden in der Regel pro Kopf oder anderem Volumen berechnet. Aber niemand kommt ja auf die Idee zu sagen, naja, dann brauchen wir doch für die Oberärzte keine E-Mail-Adressen, sind eh weniger, die können sich alle physisch treffen. Aber bei einer riesigen Gruppe, wo man elektronisch eine breite Masse erreichen kann, wird eine Kostenstruktur diskutiert. Schwierig.
Da muss ich einschränken. Ja. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir das nur bei der Pflege tun, sondern das machen wir quasi über den gesamten Verbund. Wir sind ja ein Verbund mit 3 Kliniken. Das machen wir eben im gesamten Verbund, und das ist nicht ausgenommen, dass das auch andere Berufsgruppen als die Pflege betreffen wird. Wir sind da noch in der Vorbereitung, wie man ja offensichtlich raushört. Zur Wahrheit gehört auch, dass wir Personen haben aus verschiedensten Gründen, die seit 2024 nicht einmal ihre E-Mail aufgerufen haben. Das kann man ja durchaus auswerten, ohne gleich einen Datenschutzverstoß zu provozieren. Mhm. Und da sind sicherlich nicht nur Pflegekräfte mit dabei. Und der Diskurs ist viel weiter zu führen. Also ich würde durchaus auch in Frage stellen, ob jeder medizinische Fachangestellte eine E-Mail-Adresse braucht. Bei Ärzten ist es halt eben doch häufig mit der Kommunikation begründet, und die sind da durchaus anders drauf. Aber ob jetzt auch da jeder eine E-Mail braucht, ist zu diskutieren. Wie gesagt, wir machen gerade solche Listen und werden uns mit dem beschäftigen. Aber das nicht, bitte nicht verwechseln mit, das machen wir nur bei der Pflege, das machen wir bei allen. Also wir gucken uns alle an.
Ja. Das weiß man, wenn man dich kennt, dass du sehr für den Berufsstand stehst. Man weiß aber auch, wenn man mich kennt, dass ich gerne mal so ein bisschen provokant anstupse. Deswegen danke für die Erklärung. Ich würde viel mehr fragen, was machst du denn eigentlich so den ganzen Tag? Weil was man, ich sag mal, in den Social Medias mitbekommt, ist, du bist wahnsinnig engagiert. Du stehst vor der Profession. Das ist meiner Meinung nach selten für einen Pflegedirektor, Pflegedienstleitung. Ich erlebe es eigentlich häufig, dass da auch immer noch so eine Art Sandwich-Position da ist und man nicht unbedingt die Standesvertretung ist. Von dir eine Außenwirkung, würde ich sagen, du gibst ein sehr gutes Bild für unsere Profession ab. Aber was machst du denn sonst so den ganzen Tag? Weil du hast ja viel zu tun. Wir haben ja ein bisschen gebraucht, auch den Termin zu finden.
Ja, manchmal fragt man sich das ja selbst, was man den ganzen Tag so tut. Ich würde es vielleicht mal etwas allgemeiner formulieren. Das Schöne an einer Position wie Pflegedienstleitung, Pflegedirektor, nehmen wir jetzt mal äquivalent an der Stelle, ist einfach, dass das extrem abwechslungsreich ist. Also ich agiere ja ganz viel an Schnittstellen. IT haben wir jetzt eben schon gestriffen sozusagen, aber da geht es natürlich auch um Pflegethemen. Keine Ahnung, wir nehmen die Implementierung von EPA oder LEP oder generell digitalen Fieberkurven, Fluid Management auf Intensivstationen etc. pp. Also das ist einfach eine ganz enge Zusammenarbeit, und sowas beschäftigt mich mittlerweile sehr häufig und sehr viel. Ich mache aber auch relativ viel in die Gestaltung unseres Neubaus. Wir bauen neu, ein Teil ist schon in Betrieb genommen worden, ein weiterer Teil wird jetzt neu gebaut. Auch da werde ich relativ viel gefragt zu Ablaufkonzepten, wie gestalten wir die Räume für Pflegekräfte, Medikamentenschränke, all solche Dinge. Dann natürlich ganz viel Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretungen. Damit gehört natürlich auch einher jegliche Anhörungsverfahren und was halt eben alles so anhörungspflichtig ist. Sei es über eine Benennung einer neuen Stationsleitung oder über die Änderung eines Arbeitsprinzips. Dann haben wir natürlich diverse Sitzungen mit den Pflegeleitungen. Also wir haben eine kleine Runde, die tagt quasi wöchentlich. Und wir haben eine große Runde, da kommen auch die Funktionsleitungen dazu. Die ist so alle 4 bis 6 Wochen. Auch das muss vorbereitet werden. Advanced Practice Nursing habe ich jetzt, ich gucke gerade mal nebenbei in meinen Kalender. Das kommt diese Woche noch auf mich zu, dass wir uns da weiter engagieren wollen, viel Jourfixe, in meinem Fall auch noch mit dem Qualitäts- und Risikomanagement, aber auch mit der Intensivleitung, mit der Leitung der Notaufnahme. Meine Kolleginnen, das gehört so weiter zu, ich habe 3 Kolleginnen, die machen hauptsächlich Ausfallmanagement, das mache ich jetzt relativ wenig mittlerweile. Auch Bewerbungsgespräche führe ich in Anführungszeichen nur die besonderen durch, auch das machen vielfach meine Kolleginnen, aber auch da gibt es natürlich immer viel Austausch. Also es ist halt eben ganz viel Gespräche führen, auch Mitarbeitende können natürlich jederzeit hier einen Termin haben auch durchaus mal Gehaltsverhandlungen führen oder Gehaltsvorstellungen begegnen, so kann man es vielleicht auch formulieren, Tarifrecht mit begleiten. Also man hört, glaube ich, raus, es ist sehr, sehr, sehr abwechslungsreich und das ist auch das, was extrem viel Spaß macht.
Das hört man wirklich raus. Und wie würdest du euren Führungsstil in dem Haus, wo du jetzt dem vorstehst, beschreiben? Ist es so Richtung Shared Government oder hast du da eine andere Idee?
Ich würde es, glaube ich, eher als generell transformational, ne? Gleich das zweite Fremdwort hinter Shared Governance hinterher. Eher transformational, aber das ist ja mehr ein Führungsstil. Für Shared Governance, wir haben solche Prinzipien durchaus umgesetzt, wobei ich fragen würde, ob es Governance ist. Also es kann schon sein, dass Leitungen einen Wunsch haben oder irgendwie eine Idee, die wir dann natürlich weiterverfolgen, auch im Rahmen von Jour Fixen, aber ich sag mal, Shared Governance würde ich jetzt mal nicht ich würde es nicht übersetzen mit, wir haben ja ein generell demokratisches Entscheidungsprinzip. Es gibt hier schon Dinge, die wir insbesondere als Team gemeinsam entscheiden. Wir haben auch so Arbeitsgruppen, wo akademische Pflegekräfte bestimmte Inhalte aufarbeiten, Delir, Mundgesundheit und daraus zum Beispiel Aktionstage planen. Da halte ich mich mehr oder weniger inhaltlich raus, sondern bin dann eben der Türöffner und sage, ja, könnt ihr so machen und dafür könnt ihr Geld haben und all solche Dinge. Oder finde ich gut, finde ich doof, welche Themen wählen wir? Also solche Dinge natürlich schon. Aber ich würde das jetzt nicht als Shared Governance per se beschreiben, vielleicht Ansätze davon. Das passt, glaube ich, ganz gut.
Und was hältst du von dem Prinzip duale Führung?
Finde ich sehr gut, haben wir umgesetzt auf unserer Intensivstation. Würde ich gerne noch weiter vorantreiben. Ja, auf der Intensivstation haben wir es.
Was ist duale Führung für die damit jetzt gerade nichts anfangen können?
Ist jetzt die Frage, ob wir dasselbe Verständnis haben, aber bei uns ist die duale Führung so. Wir haben ein Team aus 4 Leitungen auf unserer Intensivstation, die hat 20 Betten in Summe. Da hängt aber momentan auch noch die Stroke Unit mit dran. Wird demnächst etwas abgekapselt, aber die gehört noch mit dazu. Das hat räumliche Gründe, warum die jetzt demnächst abgekapselt wird. Aber da haben wir eben 4 Personen. Es sind 2 Stellvertretungen und 2 Leitungen. Ich fange mal bei den Leitungen an. Die eine Leitung, vielleicht auch den Namen schon mal gefallen, Jessica Kilian, ist auch im Delir-Netzwerk sehr aktiv, ist eben eine Master-Absolventin, sogar 2 Master-Abschlüsse, die eben ganz stark im Delir-Netzwerk aktiv ist, die sich auch als Advanced Practice Nurse versteht und auch so agiert. Und dann gibt es eben noch ihren Kollegen, das ist der Christian Dahlen, der ist jetzt nicht akademisiert, hat aber zum Beispiel die Fachweiterbildung, haben sie sowieso beide, aber die Weiterbildung zur Stationsleitung, der sich vielfach, nicht nur, aber vielfach um, ich sag mal, Themen der Personalführung, Dienstpläne etc. kümmert. Und deswegen würde ich duale Führung bei uns so verstehen, das ist, na, strikt würde ich es nicht nennen, aber relativ eindeutig formuliert ist, Jessica Kilian kümmert sich in erster Linie oder vielfach um fachliche Inhalte und Christian Dahlen kümmert sich vielfach um Themen der Personalführung, wie gesagt, nicht nur, aber auch. Und die beiden Stellvertretungen sind dann auch nochmal aufgeteilt, da gibt es dann zum Beispiel einen Schwerpunkt für Praxisanleitung. Und beide sind natürlich voll entscheidungsfähig, müssen im Zweifelsfall auch alleine entscheiden können. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie noch eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden haben, der in einer PAT-Situation entscheidet, sondern die müssen sich einigen. Mhm. Und wenn die sich nicht einigen, dann komme ich, aber das kam noch nie vor.
Das ist sehr, sehr gut. Also gut, dass du sagst, haben wir die gleiche Vorstellung. Also ich hatte bislang auch diese Idee, so wie du es gesagt hast, und man kennt es ja auch von anderen Kliniken. Wir hatten ja eine Kollegin aus Freiburg hier, die das so in 3 Gestirn machen mit der Aufteilung fachliche Führung, administrativ, pädagogisch. Was ich aber auch interessant finde, es gibt Kliniken bei dir in der Nähe jetzt, also Nähe jetzt weitergefasst, würde mir Karlsruhe einfallen, die versuchen es zu leben, duale Führung, jetzt insbesondere OP, Anästhesie und Intensivstationen, Arzt und Pflege als gleichberechtigte Doppelspitze. Mit den entsprechenden Herausforderungen, aber einer ist dem anderen in jeweiligen Bereichen auch führungsweisungsbefugt, wenn es halt nicht um den Fachinhalt geht, weil wir haben natürlich den ärztlichen und pflegerischen Vorbehalt, aber um die organisatorisch-administrative Führung des Bereiches gibt es dort eine gewisse Augenhöhe. Finde ich sehr spannend.
Ist bei uns auch so. Also es gibt hier einen Chefarzt, Professor Dr. Dr. Scheller, der dieses Prinzip sehr vorlebt und damit aber auch seine leitenden Oberärzte und Ärzte. Also das ist auf unserer Intensivstation absolut auf Augenhöhe. Man kann sich, wie du richtig sagst, auf der inhaltlichen Ebene treffen, diskutieren. Es gibt gesetzliche Vorgaben, schon klar. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das kein Team ist, so will ich es mal formulieren. Sondern das krasse Gegenteil ist der Fall. Die sind sehr aktiv und tauschen sich sehr gut aus, also so wie es sein soll.
Das ist schön, weil du sagtest ja auch gerade Delirsbäuchchen-Thema. Jessica ist da wirklich sehr engagiert und das geht ja nur interprofessionell, interdisziplinär. Jetzt hat ausnahmsweise jemand anders zuerst Delir gesagt als ich in diesem Podcast. Finde ich auch mal gut. Du sagtest aber auch, ihr baut um und neu. Ist da bei den Umbaumaßnahmen von dem, ich sage jetzt mal, Healing Environment oder es gibt Healing Architecture jetzt im Moment so als neuen Hype aus Australien, USA, teilweise jetzt auch nach Deutschland kommt, wollt ihr da Sachen auch anders machen, dass der Bau als solches nicht unbedingt Delir fördernd, sondern Delir verhindernd ist?
Würde ich so jetzt nicht sehen, dass wir das berücksichtigt haben. Da müssten wir jetzt wahrscheinlich eher an den Architekten fragen an der Stelle. Was wir eher gemacht haben, ist, gerade bei der Farbgebung, die Mitarbeiterperspektive mehr einzunehmen. Also es gab hier zum Beispiel mal einen Austausch mit einem Farbpsychologen, der eben deswegen die Stationen und Ebenen so farblich auch dann gestrichen hat oder Empfehlungen abgegeben hat, dass die arbeitsförderlich sind. Sprich, die Leute sich eben wohlfühlen. Ich würde es aber jetzt nicht so weit sehen, dass wir hier über eben Healing Architecture und solche Dinge sprechen. Kann aber jetzt auch nicht behaupten oder weiß es einfach nicht, ob die Architekten das vielleicht doch haben irgendwie einfließen lassen. Also mir bewusst ist das nicht. Trotzdem ist Neubau per se erstmal schick und an der Stelle generell gesundheitsförderlich. Es gab aber hier auch eine große Delir-Arbeitsgruppe. Vielleicht haben die das mal gemacht. Aber da bin ich vielleicht jetzt auch deutlich zu wenig Delir-Experte, um das zu wissen. Aber dafür habe ich ja auch so Menschen wie Jessica Kilian.
Genau, es hätte ja nur sein können, weil du sagtest ja, Umbau, da bist du und Architekten, ja, also mal kleiner Fun Fact, Krankenhausplaner ist kein geschützter Begriff, ebenso wenig wie Spezialist für und so weiter. Architekt ist natürlich geschützt und die meisten, die Krankenhäuser bauen, haben ganz viele wissenschaftlich mittlerweile anerkannte Aspekte gar nicht auf dem Schirm. Die kennen auch die ganzen Publikationen zu diesen Umgebungsfaktoren nicht. Deswegen gibt es jetzt Initiativen, da Architekten und Bauplaner entsprechend mal zu schulen. Ist aber ein eigenes Thema.
Ich kenne das. Warum auch immer, ich weiß nicht warum, ich kriege seit Jahrzehnten, ist kein Witz, seit Jahrzehnten irgendwie immer aus Bayern immer Mails, wo es um ja Neugestaltung von Einrichtungen per se im Sinne der eben Gesundheitsförderung geht. Auch das bitte als sehr weiten Begriff verstehen.
Ja.
Aber nochmal, ich weiß jetzt nicht, inwieweit unsere Architekten und das technische Projektmanagement bei uns das haben einfließen lassen. Es gab auf jeden Fall sehr viele Gesprächsrunden und zur Wahrheit gehört auch, die Intensivstation wird erst noch umziehen. Die werden erst in dem zweiten Teilbauabschnitt umziehen. Das wird auch mutmaßlich erst in 4-5 Jahren sein. Ich würde also behaupten, dass zumindest in Bezug auf die Intensivstation wir dann noch einiges, was an Gestaltung, das Raumkonzept steht ja per se schon, an Gestaltung möglich ist, da sicherlich noch einfließen kann. Am Ende muss es aber auch bezahlt werden. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu.
Genau, und du hast jetzt schon ein paar Mal Bezahlung gesagt. Also mit deinem Namen verbindet man natürlich, dass du dich sehr gut mit Finanzierung auskennst, insbesondere Finanzierung des Pflegeberufes. Ich würde da gerne mal so ein bisschen einsteigen, weil du hattest bei dem Vorgespräch gesagt, so intensiv ist ja jetzt nicht, ich sag mal, dein Wohnzimmer. Trotzdem musst du ja als Pflegedirektor wissen, wie finanziert sich das Krankenhaus? Du weißt das, wenn man dich da verfolgt, aber wie unterscheiden sich denn jetzt, ich sage jetzt mal, Finanzierung der Normalstationspflege von Intensivstation, Notaufnahme und Anästhesie oder ist das alles gleich?
Nee, dann wäre es schön, wenn es alles gleich wäre. Kurz mal noch vorneweg ein Hinweis, wenn ich nicht Pflegedirektor geworden wäre, dann wäre wahrscheinlich aus mir auch eine Advanced Practice Nurse für Gastroenterologie geworden.
Ah.
Das war mein Steckenpferd immer, wenn ich nicht die wissenschaftliche Karriere verfolgt hätte, aber das wäre meine Welt gewesen. Intensiv, auch das nur mal, ich habe per se nichts gegen Intensiv, um Gottes Willen. Ich hatte da damals einen schlechten Einsatz. Das lag aber nicht an der Intensiv oder an der Tätigkeit selbst, sondern da gab es einen Konflikt mit einem Mitarbeiter. Wäre jetzt eine separate Podcast-Folge.
Ja.
Da geht es aber um Akademisierung und was man so erlebt hat als akademische Pflegekraft.
Ja.
Und das Technisierte der Intensivstation war nie meine Welt. So, und das ist so das Gesamtzusammenhang. Deswegen hat es mich nie auf Intensivstationen verschlagen, sondern die klassische Normalstation und dort eben auch, habe ich als FSJ da schon angefangen, die Gastroenterologie. So, das aber nur mal so am Rande erwähnt.
Ja, Moment, aber jetzt wegen dem Rande. Intensiv ist nicht nur Technik. Da müsstest du dir mal einen meiner Vorträge anhören, was
weiß,
sie auch
weiß,
ohne Monitor wissen sollten. Ganz, ganz anschaulich.
Also alles gut. Ich will hier die Intensivstation wie auch Notaufnahmen etc. nicht einschränken im Sinne von, da ist nur viel Technik und sonst nichts. Sehr wohl. Und ich glaube, da sind wir uns ja auch einig, sind diese Einheiten geprägt von einem hohen Technikeinsatz. So, und das meinte ich damit. Und
ja, das stimmt.
Das ist nicht so meine Welt in der Pflege. Da fand ich eben Magen-Darm-Erkrankungen per se oder Pflege von diesen Patientengruppen immer viel interessanter. Ich habe zum Beispiel als junger Bachelor, war ich da schon fertig, weiß ich gar nicht, Student oder Absolvent, habe ich mich mal gefragt, wie führt man eigentlich richtig ab? Das ist jetzt ein klassisches Beispiel für Pflegewissenschaft aus der Praxis. Ich habe nämlich wahrgenommen, dass wir ständig Patienten abführen für Magen- und Darmspiegel, oder für Magenspiegelung nicht, um Gottes Willen, für Darmspiegelungen abführen. Mhm. Und die haben alle reihenweise erbrochen. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum passiert das eigentlich so häufig, und habe mich dann in der Tat mal mit der Literatur, das ist aber bestimmt schon 10, 15 Jahre her, auseinandergesetzt, so richtig klassisch Datenbankrecherche, wie führt man eigentlich richtig Menschen ab, und habe dann daraus eine Empfehlung geschrieben, die dann beim Chefarzt versandet ist, aber deswegen sagte ich, da habe ich so ein Steckenpferd damals zumindest gehabt, weil der Karriereweg war dann ein anderer, aber das hätte durchaus meine Welt werden können.
Also wenn du diese Ausführungen noch hast, Gastroenterologie passt sehr gut zu diesem Podcast, weil im Hintergrund läuft die Deutsche Gesellschaft Internistische Intensiv- und Notfallmedizin immer mit auf der Tonspur. Wir veröffentlichen gerne Handlungsalgorithmen. Also wir können das 15 Jahre alte Ding gerne mal in zwei Hände von Menschen geben, die es aktualisieren. Und dann hättest du jetzt auch nochmal eine Veröffentlichung zum richtigen Abführmanagement von Patienten in der Gastroenterologie. Ist nur eine Einladung.
Ich weiß nicht, ob das, ich überlege mal, ob ich die annehme. Ich weiß nicht, ob das damals auf dem wissenschaftlichen Niveau war. Also ich wollte nur sagen, das hat mir immer Spaß gemacht, das macht mir auch heute noch Spaß. Mir fehlt leider die Zeit dafür. Aber deswegen, mich hätte es in die Gastroenterologie und Advanced Practice Nursing durchaus verschlagen. Das hätte glaube ich, meine Welt werden können. Aber da war noch viel Zeit dazwischen. So, jetzt aber zur Intensivstation und Finanzierung, oder?
Genau, ja, richtig.
Genau. Wir kommen hier vom Stöckchen aufs Steinchen. Ja, Finanzierung. Also, es gibt natürlich Unterschiede. Da gibt es im Prinzip zwei Begriffe, die man mal gehört haben muss. Das eine ist die DRG-Kostenmatrix. Das andere ist die Krankenhausbuchführungsverordnung. Sind immer wunderbare Tattoos. Ich empfehle ja immer Tattoos, gleich nach Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung. Also ausgefallene Texte, einmal quer über die Stirn und dann hat man ein ausgefallenes Tattoo. Diese erstgenannten beiden vor allem führen eben zu unterschiedlichen Vergütungsstrukturen. Ich traue mich ja fast es gar nicht auszusprechen, aber man hat das ganz prägnant erlebt während der Corona-Pandemie, als es um die Corona-Bonuszahlungen ging. Mhm. Da war ja die Notaufnahme, ich meine, es wäre der zweite Bonus gewesen, ich sage es extra so, idiotischerweise ausgeschlossen. Und das hängt eben an den Finanzierungssystemen. Die Notaufnahme im Gegensatz zur Intensivstation gilt eben nicht als bettenführende Station. Die Intensivstation wiederum zählt als bettenführende Station. Sie zählen als Funktionsabteilungen. Dasselbe gilt für den OP, dasselbe gilt für Herzkatheterlabore, Endoskopien etc. etc. Und damit unterliegen die einem anderen, nennen wir es mal, Finanzierungsmodus als eben diese sogenannten bettenführenden Stationen, wie es eben die Intensivstationen sind. Und bei der Notaufnahme, wie gesagt, und Corona-Bonus hat man das ja ganz prägnant erlebt, weil die ja rausgenommen wurden. Also man muss es ja echt sagen, neben den Intensivstationen die Speerspitze der Corona-Versorgung und die, wo ja alle Fälle sinngemäß als erstes aufschlagen, die haben keinen Bonus bekommen. Das ist, wie ich finde, bis heute ein fast schon Skandal, will ich sagen, eine Frechheit eigentlich. Hat zu enormem Verdruss geführt, auch übrigens bei uns hier intern, obwohl ich dafür überhaupt nichts kann. Also da sind interessante Erwartungshaltungen entstanden. Also das sind die zwei wesentlichen Begründungen. Die DRG-Kostenmatrix ist insofern interessant, weil die diverse Bereiche unterteilt, auch wieder in stationär Funktionsabteilungen. Das wiederum beruht eben auf der eben genannten Krankenhausbuchführungsverordnung. Und das führt einfach dazu, dass wir unterschiedliche Finanzierungsmodalitäten haben, wie am Beispiel des Corona-Bonus oder auch eben am Beispiel des Pflegebudgets. Oder aber auch, dass bestimmte Dinge wie Untergrenzen auch nicht für solche Bereiche gelten, wobei das nicht zwingend was mit Finanzierung zu tun hat.
Aber ändert sich das jetzt nicht durch die Krankenhausreform, Leistungsgruppen und Vorhaltepauschalen oder ist das das kleine DRG durch die Hintertür und alles bleibt beim Alten?
Das ändert sich nicht, es bleibt erstmal alles beim Alten. Das hat ja mit den Finanzierungsmodalitäten der Krankenhausstrukturreform zu tun. Es gibt ja quasi weiterhin klassisch die DRG-Finanzierung, dann gibt es ja per Zukunft die Vorhaltepauschalen, also ich kriege einen Betrag X, damit ich Krankenhaus sein darf, und die dritte Säule ist das Pflegebudget. Und aus diesen dreien finanziert sich quasi ein Krankenhaus. Ich bin ein großer Fan des Pflegebudgets, zumindest in der Anwendung. Wir können gleich noch gerne darüber reden, warum viele das doof finden. Ich persönlich finde es sehr gut, weil uns das eben extrem viele Möglichkeiten gibt und der Pflegeberuf heute sicherlich nicht so dastehen würde, wie er ist, ohne Pflegebudget. Also es fällt mir fast schon ein bisschen schwer, aber eigentlich müsste man Jens Spahn fürs Pflegebudget durchaus loben. Vielleicht nicht an der Umsetzung, aber an der Idee.
Ja, viele Leute hatten gute Ideen und haben trotzdem hinterher komische Sachen gemacht. Wir können da gleich hin abbiegen, wegen den Leistungsgruppen. Vielleicht ein kurzer Exkurs. Ich weiß gar nicht, ob wir beide oder ich mit einem anderen Pflegedirektor im Vorfeld darüber gesprochen habe. Ich habe es so verstanden, dass bei den Vorhaltepauschalen, wie du gerade sagtest, ich darf ein Krankenhaus sein, dann kommt oben noch ein Leistungsbereich hinzu. Diese Leistungsgruppen sind im Moment rein medizinisch orientiert. Dort gibt es keinen Fachpflegestandard oder pflegerische Abbildung. Und das führt bei manchen Häusern dazu, dass ja trotzdem ein, ich sage jetzt mal, nicht ärztlicher Teil, ich hasse den Begriff, aber ich kann es gerade nicht anders sagen, in diesen Leistungsgruppen drin ist. Also zum Beispiel, sagen wir mal, Transport, Labor und so weiter. Und je nachdem, wie hoch dieser nicht ärztliche Personalanteil ist, wird natürlich das DRG für den Arzt Personalkostenanteil verringert, weil in Summe ist das anscheinend irgendwo gedeckelt, führt dazu, und korrigiere mich bitte gleich sofort, dass einige Häuser jetzt auf die bekloppte Idee kommen, alles, was nicht primär ärztliche Leistung ist, wieder in die Pflege reinzuspülen, was dort teilweise von Assistenzpersonal, nicht 18-monatig qualifizierten Assistenzpersonal übernommen wird, wodurch Pflegefachpersonen wieder anfangen, Betten auszuwaschen, Essen auszuteilen, andere Sachen zu machen, die nicht mehr vorher in ihrem Gebiet drin waren, weil es sonst angeblich nicht mehr finanziert wird.
Ja, das ist aber kein Phänomen, was mit der Krankenhausstrukturreform zusammenhängt. Das ist ein generelles Phänomen.
Okay.
Es wird vielleicht verstärkt durch die Strukturreform. Das ist ein generelles Phänomen des sogenannten Pflegebudgets. Also da kann man die Literatur wälzen. Mhm. 2019 ist es ja quasi eingeführt worden, beziehungsweise dann 2020 wirksam. Und ich bin mir ziemlich sicher, ohne jetzt irgendeinen Berufsverband besonders hervorheben zu wollen, aber da findet man wahrscheinlich von so gut wie allen pflegerischen Berufsverbänden einen Hinweis, dass die bestehende Regelung dazu führt, dass Tätigkeiten zurück an die Pflege delegiert werden. Das sieht man ganz stark bei Transportern, also Patientenbegleitdiensten insbesondere. Das sieht man aber auch bei uns heißen die Pflegehelfer, das sind per se ungelernte Personen, die stückweise abgebaut werden. Da gibt es ja auch ein paar Beispiele aus Medienberichten, wo reihenweise einfach Pflegehelfern formal gekündigt wird, mit der Begründung, sie seien nicht mehr refinanziert. Weil das Pflegebudget, und das ist jetzt eben einer dieser Fehler, von denen ich eben sprach, bei den Krankenhäusern durchaus zu Finanzproblemen führen kann, wenn man es nicht schafft, das Pflegebudget zu verhandeln. Das muss ja verhandelt werden mit den Krankenkassen. Und wenn ich das nicht hinbekomme, dann habe ich quasi eine große Kostenlücke, weil dann muss ich quasi die Pflegepersonalkosten vorschießen. Ich kriege ja nicht 20 Millionen Euro überwiesen für mein Pflegepersonal, sondern das wird quasi Stück für Stück für Stück abgegolten. Und wenn ich das nicht hinbekomme zu verhandeln, und das ist eben ein ganz großer Knackpunkt, dann kann es durchaus passieren, dass mein Krankenhaus insolvent geht. So, das ist Teil 1 der Wahrheit. Und Teil 2 der Wahrheit ist halt eben, dass man deswegen versucht, so viel wie möglich in die Berufsgruppen reinzupressen, die refinanziert werden. Dafür gibt es die besagte Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung. Kann man sich gerne mal angucken, ist aber nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Also ganz einfach gesagt, wird alles bezahlt, was eine dreijährige Ausbildung hat und eine, ich formuliere es extra so, ein- bis zweijährige landesrechtliche Pflegehilfsausbildung. Die sind safe. Punkt. Und es gibt so Phänomene, dass man eben Physiotherapeuten von mir aus als KPH ausbildet. Ob die dann wirklich als KPH arbeiten, sei mal dahingestellt. Aber die werden dann eben refinanziert. Sie werden quasi ins Pflegebudget verbucht. Und damit kriegt man die Kohle vermeintlich wieder, wenn man es verhandelt bekommt. Und das ist ja unter anderem eines der vielen Ärgernisse, die auch sicherlich nachvollziehbar sind, warum es eben Stimmen, insbesondere auch von den Krankenkassen, gibt, das Pflegebudget wieder abzuschaffen. Also deswegen ist es kein Phänomen der Krankenhausstrukturreform. Ja?
Nicht alleine. Nicht alleine, es ist eine Verstärkung, wie du sagtest. Wir können auch gleich nochmal Pro und Contra Pflegebudget und den ein oder anderen Aussagen ärztlicher Kolleginnen mal durchgehen. Ich frage jetzt mal ganz naiv. Also in meiner Vorstellung, so hier vom Schreibtisch aus mit 25 Jahren Intensiverfahrung, würde ich doch einfach sagen, naja, ich habe das jetzt verstanden, was Arne gesagt hat. Pflege wird refinanziert, sofern es fachlich ausgebildet ist. Okay. Das andere ist, wir haben aber auch Leistungen, die weder originär Arzt sind, also ich mache es mal ganz einfach, operieren darf nur ein Arzt, ein Chirurg. Also nehmen wir mal was ganz Einfaches und der Pflegevorbehalt ist der Pflegevorbehalt und dazwischen gibt es ganz viel. Dieses ganz viel könnte ich doch jetzt sagen, naja, wenn der Arzt etwas braucht, um seine Tätigkeit zu vollenden und er dafür auch Assistenzpersonal braucht. Ich will jetzt gar nicht auf ATA und OTA, weil OP ist anders finanziert, aber ich sage jetzt mal ein Labor. Und für das Labor muss jemand das Röhrchen von A nach B bringen. Dann muss man doch eigentlich aus dem ärztlichen Budget den Transport finanzieren und nicht aus dem Pflegebudget, nur weil es ein Mensch im Bett zum OP gebracht wird. Das ist doch meiner Meinung nach die falsche Aufteilung.
Ja, prinzipiell richtig. Das Problem aber ist eben die sogenannte Krankenhausbuchführungsverordnung, die da eben strikt trennt. Ich habe das auch schon mal öffentlicher kritisiert. Also man kann das eigentlich relativ simpel heilen, wenn der Gesetzgeber, / das Bundesgesundheitsministerium, das möchte. Ich könnte einen bestimmten Anteil des Pflegebudgets, sagen wir jetzt mal pauschal 10%, zur Verfügung stellen für Hilfskräfte. Das kann ich ziemlich gut definieren. Das wäre auch eine gute Maßnahme übrigens, um insbesondere Pflegekräfte, die aus dem Ausland kommen oder Menschen, die noch nicht in der Anerkennung sind, sich aber auch aus dem Ausland kommen, sich für den Pflegeberuf interessieren, könnte das zum Beispiel ein sehr guter Einstieg sein. Also ich könnte sagen, 10% des Pflegebudgets sind für Personen da, die eben solche, nennen wir es mal, Unterstützungsleistungen erbringen. Und davon würden auch andere Berufsgruppen profitieren. Ja, das könnte ja auch die Person sein, die Essen austeilt, das könnte auch die Person sein, die Papier in den Drucker füllt, das könnte die Person sein, die den Patienten von A nach B fährt oder das Blutröhrchen ins Labor bringt etc. pp. Ist aber schlichtweg nicht vorgesehen. Also man hängt halt eben an diesen 3- und 1-Jährigen, weil man genau die fördern wollte, weil dort der Fachkräftemangel eben so hervorsticht. Und man macht es momentan einfach nicht. Es gab mal, das ist mittlerweile verändert worden, einen 4%igen Anteil an weiteren Maßnahmen, die man refinanziert bekommen hat. Und da, wobei der Patientenbegleitdienst immer außen vor war, den hat man nie refinanziert bekommen, da hätte man solche Personen theoretisch mitverhandeln können. Auch das war aber extrem verhandlungsabhängig, da gab es dann quasi pro Krankenhaus unterschiedliche Vorgaben und Leistungen, sodass man sich, ich glaube dieses Jahr oder letztes Jahr war es jetzt das erste Mal, darauf verständigt hat, dass es eine 2,5%ige pauschale Vergütung gibt und da kann ich mehr oder weniger ansetzen, was ich will, sind aber eben nur 2,5% des Pflegebudgets, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Und das reicht natürlich hinten und vorne nicht, um dann solche Personen, wie du sie beschrieben hast, zu refinanzieren. Da steckt man dann im Zweifelsfall der oder die medizinische Fachangestellte rein, die im Stationsstützpunkt arbeitet. Mhm. Also das ist per se ein Webfehler der gesamten Krankenhausfinanzierung beziehungsweise des Pflegebudgets per se. Man muss ja eher, das ist eine Frage eigentlich der öffentlichen Daseinsvorsorge, das ist im Prinzip dieselbe Frage, wie müssen Schwimmbäder gewinnorientiert sein. Jetzt wird es aber fast schon, jetzt kommt fast schon linke Politik aus mir raus. Man kann natürlich generell in Frage stellen, ob Krankenhäuser überhaupt Gewinn erwirtschaften müssen und ob diese Finanzierungsmethoden für eben eine öffentliche Gesundheitsversorgung angemessen sind. Das ist aber ein so großes Thema, wo ich jetzt auch nicht eindeutig mich positionieren möchte. Die Regeln sind so, wie sie sind. Ich bin sehr froh über das Pflegebudget. Es hat Fehlanreize ohne Ende. Ja, definitiv, wie eben die von dir genannten. Aber ich bin trotzdem sehr froh, dass wir es haben und bin auch weiterhin Befürworter, dass wir es behalten.
Ich auch. Also verstehe mich bitte da richtig. Ich bin auch ein Befürworter des Pflegebudgets. Ich würde aber die Finanzierung anderer Berufsgruppen manchmal in Frage stellen. Ich bin auch deswegen nochmal drauf gekommen, Physician Assist ist jetzt im Kommen. Ich weiß, manche Häuser machen das übers Pflegebudget, weil sie pflegerisch ausgebildet sind, zumindest die ersten. Jetzt kommen welche, die sind grundsätzlich nicht dreijährig ausgebildet, sondern direkt akademisiert als Physician Assist. Die werden aus dem ärztlichen Personalbudget genommen, weil einfach gesagt wird, ich nehme halt zwei Arztstellen und gebe dafür vier Physician Assist. Das müsste man doch eigentlich dann auch für Transportdienst und Co. verhandeln können. Ich erlebe dabei meistens, dass die ärztlichen Kollegen, so sehr ich sie schätze, dann immer sagen, ja, aber das ist ja nicht Arzt, das ist Pflege. Oder ist das wirklich nur die Buchführungsverordnung, die da einen Riegel vorschiebt? Weil man hat ja schon ein bisschen Spielraum.
Ja gut, ich muss ja als Krankenhaus kriege ja mein Geld sinngemäß über die DRGs, ne? Und wie ich das Geld einsetze, also ob ich jetzt sage, ich statte damit einen Patientenbegleitdienst aus oder auch die Ärzte zählen ja durchaus zu diesen Kosten, die man tragen muss, oder ich stampfe eben zwei Arztstellen ein und schaffe dafür vier Physician Assistance Stellen, das würde ich mal durchaus unter dem Begriff unternehmerische Freiheit subsumieren.
Okay.
Das Problem dahinter ist, dass natürlich ja, gerade jetzt auch in der Geschäftsführung ja an der Stelle die Hände gebunden sind an der Stelle, weil natürlich die Ärzteschaft diejenigen sind, die das Geld bringen. Ne, du musst es ja so sehen, mit Ausnahme des Pflegepersonals sind ja alle anderen Berufsgruppen erstmal nur ein Kostenfaktor, weil nur die Ärzte über ihre Kodierung oder über das, was sie tun, Erlöse erwirtschaften. Das ist jetzt auch wieder sehr einfach gesagt, aber im Prinzip ist es ja so. Mhm. Es gibt ja durchaus auch andere Möglichkeiten, aber auch weltweit ist ja die Arztzentrierung durchaus ein Problem. Ob man die jetzt groß anfasst oder anders formuliert, ist können wir von mir aus auch noch drüber reden, wenn die Zeit reicht. Das Pflegekompetenzgesetz geht ja so ein bisschen einher mit dem Wunsch, was wiederum auch zur Strukturreform passt, dass die Pflege ein eigenes SGB bekommt oder also ein eigenes Sozialgesetzbuch oder auch einen eigenen Abrechnungsparameter. Und das sehe ich persönlich noch in sehr, sehr weiter Ferne. Ob das so gut ist, ist auch nochmal eine andere Diskussion. Aber das ist ja immer so eine Wunschvorstellung. Mhm. Prinzipiell, und das kann ich auch offen zugeben, bin ich ein Fan davon, den Arztvorbehalt durchaus anzugreifen. Und damit muss man sich zwangsläufig irgendwann auch mal den Fragen der Finanzierung stellen. Weil wenn es Tätigkeiten gibt, nehmen wir zum Beispiel, das ist ja gar nichts Unrealistisches, im, was weiß ich, tiefsten Mecklenburg-Vorpommern gibt es keinen Hausarzt mehr. Also könnte ich ja einfach sagen, ich habe eine Advanced Practice Nurse von mir aus, die bietet sowas wie eine Notfallsprechstunde an. Stand ja alles schon drin in den Papieren der Regierungskommission, hat man bisher nur noch nicht umgesetzt.
Ja,
die möchte ja auch von irgendwas leben. Und dementsprechend muss ich auch da einen Finanzierungsmodus finden. Ob die jetzt darüber pflegerische Leistung vergütet oder ob sie, ich sag mal, auf einen gewissen Teil des DRG-Katalogs zugreifen kann, um ihn abzurechnen, das sind zwei unterschiedliche Diskussionen, die man aber führen kann, muss und sicherlich auch in der Zukunft führen wird. Da wird kein Weg dran vorbeigehen. Ob das fürs Krankenhaus dann wiederum so gilt, nochmal eine andere Diskussion, weil da reden wir ja durchaus über andere Fördertöpfe. Da sind wir bei SGB 11, SGB 5, vielleicht auch SGB 9. Also das ist dann schon eine sehr komplexe Sache.
Ich bin völlig bei dir und ich fände es eigentlich gut, wenn wir diese SGB-Verwirrungen irgendwie mal, also in einer Welt, wo ich mir alles wünschen dürfte, würde ich sagen, es ist wie Lego. Wir hauen jetzt alles mal in Klump und dann bauen wir es neu, weil alles andere ist meiner Meinung nach im Moment eine Verschlimmbesserung. Und es führt ja nicht dazu, dass wir weniger Regeln haben. Meine persönliche Meinung zum Gewinn, ich würde immer sagen, ich stimme dir zu mit einer Einschränkung. Ein Krankenhaus muss Gewinn erwirtschaften, weil sonst kann es kein Personal bezahlen, aber es darf nicht gewinnorientiert sein oder Aktionäre bedienen. Aber wenn du defizitär bist, kannst du irgendwann kein Gehalt mehr zahlen. Oder wir müssen uns darüber unterhalten, dass jedes Krankenhaus öffentlich-rechtlich wie die Feuerwehr finanziert ist. Fände ich auch nicht schlimm. Diese Privatisierung ist sowieso etwas, was ich an manchen Stellen im Gesundheitssystem nicht verstehe. Aber ich glaube, das sind auch alles Folgen für sich. Was dabei rauskommt, ist dann so die Frage, warum kannst du denn als Pflegedirektor da jetzt nicht machen, was du willst? Also im Sinne von, klar, du hast Gesetze, du hast Buchführungsverordnung, aber du hast ja das gleiche Problem, draußen stehen sie nicht alle Schlange, wir haben Fachkräftemangel und du kannst ja jetzt nicht einfach damit werben, jeder bei mir bekommt die P15 als Eingruppierung plus Goodies und Extras und ich übertreibe bewusst. Warum hast du da auch zwar einen Gestaltungsspielraum, aber trotzdem sind die irgendwie die Hände gebunden? Oder ist es bei euch anders?
Nee, wäre schön, wenn es anders wäre. Naja, gut, wie gesagt, wir sind ja auch ein Unternehmen, ne? Also wir sind jetzt frei gemeinnützig, in dem Fall christlich-katholisch geprägt. Und ich sage an der Stelle immer, wenn wir insolvent gehen, also der Papst kommt nicht und rettet uns.
Nee.
Und dementsprechend unterliegen wir ja neben den Finanzierungsthemen, die wir ja eben schon hatten, eben auch jetzt keiner, wir freuen uns auch, wenn wir Gewinne orientieren, wir müssen sie ja nur wieder refinanzieren. Aber das heißt nur müssen wir, Gott sei Dank, ich mag das sehr gerne und mag es in der Tat auch nicht für Aktionäre, Gesundheitsleistungen aus dem System zu ziehen. Deswegen kann ich ja gerade nicht schalten und walten, wie ich will, weil, wie gesagt, das muss ja alles auch bezahlt werden. Das wächst ja nicht oder fällt ja nicht vom Himmel. Die Vorhaltepauschalen gehen ja durchaus in so eine Richtung, eben zu sagen, ich habe einen gewissen Grundstamm. Also nehmen wir jetzt mal das EKG-Gerät. Mhm. Das würde ja per Zukunft unter die Vorhaltepauschale fallen. Ne? Wenn ich eine Kardiologie anbieten will von mir aus, dann brauche ich ein EKG-Gerät, für das EKG-Gerät kriege ich im Monat, keine Ahnung, so und so viel Euro oder kriege den und den Betrag und dann kann ich dafür das EKG-Gerät kaufen. So. Oder es weiter behalten und ab und zu mal austauschen. Bei uns ist es jetzt so, und da sind wir wieder beim Thema Pflegebudget, das Pflegebudget bietet mir halt eben die Möglichkeit, pflegerisch mich aber auszutoben. Ich muss natürlich auf bestimmte Bereiche achten, wie jetzt eben die, die nicht im Pflegebudget stecken. Aber ja, wie Notaufnahme, OP und so weiter. Mhm. Aber alle anderen Stationen profitieren ja extrem davon. Und da ist es natürlich meine eigene Kreativität, mein Willen, was ich von Pflege verlange, was ich von Pflege möchte und wie ich mir Pflege vorstelle. Und die Implementierung von Advanced Practice Nurses in der Menge, die wir ja momentan in Deutschland durchaus auch erleben, die dann wiederum das Gesetzesproblem haben, dass sie kein eigenes Tätigkeitsfeld haben, ist sicherlich eine Sache, die durch das Pflegebudget gefördert wurde. Weil vorher, man muss ja immer die Zeit davor denken, davor gab es Stellenpläne und du hast hier die, keine Ahnung, auf einer Station X darfst du nur 10 Pflegekräfte haben. So, die 11., da musstest du schon mit deinem Geschäftsführer reden.
Mhm.
Das brauche ich ja sinngemäß jetzt nicht mehr, sondern ich kann sagen, okay, jetzt kann ich Pflegekräfte einstellen. Und jetzt stelle ich aber auch einen ein, die ist nicht nur Pflegekraft, sondern die ist Advanced Practice Nurse. Und die soll außerdem das, das, das und jenes machen und sie ist über das Pflegebudget vergütet. Und diese unternehmerische Freiheit, die habe ich. Das mag in anderen Kliniken durchaus auch noch anders gelebt werden, aber das ist eben das, was das Pflegebudget macht und das, was es so spannend macht. Per se gibt es aber auch Tarifrecht, da hast du völlig recht. Ich kann jetzt nicht jedem hier die höchste Stufe geben, wie ich will. Auch da gibt es durchaus Möglichkeiten zu spielen, die eben der Tarif vorsieht. Aber das hat halt eben alles Grenzen. Das ist einfach so. Und da können wir jetzt auch nicht einfach rausgehen. Also wir können jetzt nicht einfach sagen, wir kündigen hier mal den Tarifvertrag, da haben wir ganz andere Themen. Soll es ja geben an Kliniken in Deutschland, die das versuchen. Wir werden das jetzt hier nicht tun, sondern wir sind ja auch ganz froh über einen Tarifvertrag, hat ja durchaus auch was Gutes, ein Tarifvertrag. Muss jetzt auch nicht zwingend ein TVE sein, auch das kann man ja durchaus kritisch sehen.
Mhm.
Also ein Tarifvertrag Entlastung. Aber per se gibt es halt Regeln, an die ich mich halten muss, kann, darf und will und in denen ich mich ja auch per se wohlfühle.
Das heißt aber, ich habe es richtig verstanden, wenn es jetzt um die Profession Pflege geht. Das eine sind die Personen, Eingruppierungen, du hast gewisse Spielräume, das haben wir deutlich gehört. Aber wenn die Kolleginnen und Kollegen der bettenführenden Stationen etwas benötigen, Mobilisationshilfsmittel zum Beispiel oder deine Advanced Practice Nurses sagen, ich brauche hier aus wissenschaftlicher Sicht für meine Deliergruppe, ich sage jetzt mal ein neues Assessment, da gibt es jetzt vielleicht was Technisches oder, dann kannst du das aus dem Pflegebudget anschaffen und bist da jetzt keine große Rechenschaft schuldig, außer natürlich im Rahmen der Wirtschaftlichkeit.
Genau, nee, das stimmt so nicht. Also technische Dinge, nennen wir es mal wieder so. Oder wir nehmen mal das Beispiel, weil es passt zur Akademisierung, Zugänge zu Literaturdatenbanken.
Ja.
Das müssen wir hier uns aus der eigenen Rippe pressen.
Ja.
Wir reden da wirklich nur von Personalkosten, nichts anderes. Also ein Mobilisationsstuhl, ein Literaturzugang, die Fachzeitschrift, ja, was es da alles geben mag, das Beatmungsgerät etc., das müssen wir quasi erwirtschaften. Also deswegen sind wir leider nicht bei dem Prinzip, wünsch dir was, ne? Wir hätten hier ganz viele tolle Ideen, da sind wir uns alle einig, sondern müssen wir eben gucken, wie wir das bezahlt bekommen. Gilt auch für IT-Ausstattung. Hier hat man natürlich den Vorteil des Krankenhauszukunftsgesetzes gehabt, was ja vielfach dazu geführt hat, so auch bei uns, dass wir jetzt eben digitale Fieberkurven und solche Sachen haben. Aber auch das ist ja endlich, das endet ja dieses Jahr. Und da muss man eben gucken, dass man auch IT-Modernisierung aus der eigenen Tasche bezahlt. Und da sind wir wieder bei dem Thema, Krankenhäuser müssen eben Geld erwirtschaften, damit sie überhaupt lebensfähig sind, weil die Länder ja bekanntermaßen dieser Modernisierungskosten, die sie ja eigentlich tragen müssten, nicht nachkommen. Und das ist ja eine Sache, die Strukturreform eigentlich beheben will, aber das hat jetzt erstmal mit Pflege per se nichts zu tun. Aber viele kennen vielleicht noch den Pflegekomplex Maßnahmenscore aus früher. Der hatte ja den großen Nachteil, dass das Geld, was darüber erwirtschaftet wurde, nicht zurückfließen musste in den Pflegeberuf, sondern man konnte dann über den Pflegekomplex-Maßnahmen-Score eben den Aufzug bezahlen, den man zwingend brauchte. Und diesen Anreiz, den gibt es halt jetzt momentan nicht. Also man kann mit Pflege per se keinen Gewinn erwirtschaften, was ja auch sehr gut ist, weil es eben nicht zulasten der Berufsgruppe geht. Ich kann aber trotzdem nicht sagen, ich kaufe der Pflege alles, was ich gerne hätte. Sondern das muss ich halt eben auch weiterhin aus den ja, erwirtschafteten Geldern bezahlen. Oder Fördergeldern oder was auch immer.
Ich muss mich auch nochmal ganz kurz melden. Ich bin auch noch da.
Hallo Chris.
Vielleicht wurde ich vergessen.
Entschuldigung, nein. Nein, du musst dich jederzeit immer einbringen.
Nee, ich dachte mir für die Zuhörerinnen, dass die schon vergessen haben, ach dieser Christian, was eigentlich mit dem? Hallo, hier bin ich. Ich habe nämlich einfach auch mal eine Frage oder beziehungsweise mal eine Anmerkung, weil es sind so zwei Dinge. Auf der einen Seite ist es so, dass offenbar mit ärztlichen Leistungen oder mit medizinischen Leistungen die Möglichkeit besteht, Gewinne zu erwirtschaften. Und wenn ein Krankenhaus darauf angewiesen ist, Gewinne zu erwirtschaften, um weiter existieren zu können oder sich weiter spezialisieren zu können oder ähnliches, dann würde das ja bedeuten, dass quasi die ärztlichen Leistungen für das Krankenhaus wichtiger sind als die pflegerischen Leistungen. Auch wenn man es gut findet, dass mit pflegerischen Leistungen kein Geld erwirtschaftet werden kann. Das resultiert ja daraus. Und das nächste, was ich irgendwie total freaky finde, warum man eigentlich als Krankenhaus immer, also jetzt ist jetzt gar kein Vorwurf, aber das ist ja der Sache geschuldet, immer sagt, ja, ich muss es refinanzieren, ich krieg es nicht refinanziert, es ist immer refinanziert. Refinanziert bedeutet, dass ich als Steuerzahler dem Krankenhaus Geld gebe. Also ich als Steuerzahler bezahle nicht nur Krankenversicherung, sondern dann eben auch einen gewissen Teil meiner Steuern, diese Krankenhäuser zu finanzieren, was deren Refinanzierung ist. Das heißt, ich bezahle eigentlich immer meine Versorgung. Und da muss ich mich ja fragen, hä, wenn ich das sowieso alles bezahle, dann können wir es doch auch direkt verstaatlichen. Dann ist es doch, dann lass doch den Scheiß sein. Also dann ist es doch viel besser, als wenn, weiß ich nicht, ein bestimmter prozentualer Anteil meines Steuergeldes in irgendeinen Aktionärskoffer landet. Also dann habe ich doch da auch keinen Bock drauf. Irgendjemand macht sich die Taschen voll mit der Gesundheitsversorgung, die ich am Ende bezahle, weil das Krankenhaus die Kohle refinanziert bekommen will. Also da stimmt da hinten vorne was nicht. Und die dritte Frage ist auch, warum zum Teufel rechnen wir eigentlich so unterschiedlich ab? Also warum kann man denn eine ärztliche Leistung beispielsweise teurer abrechnen als eine pflegerische Leistung? Und warum zum Teufel spricht man hier nicht über Versorgungsabrechnung, also dass es grundsätzlich mal darüber spricht, was eine Versorgung kostet und nicht, ja, der Arzt hat so und so viel gemacht, Pfleger so und so viel gemacht und das ist jetzt alles, warum ist das, warum? Also das ist doch voll Banane, das macht doch alles nur kompliziert und am Ende führt es einfach nur dazu, dass es unfassbar teuer wird.
Ja, Zustimmung. Also pflegerische Leistung gibt es ja nicht als Abrechnungsfaktor momentan. Ne? Also das ist ja das
ist
Problem. Ne? PKMS war ja mal so ein Ding,
ja.
Was aber ja diesen Webfehler hatte, dass man es nicht der Pflege wieder zurückführen musste. Im Prinzip, wir alle kennen vielleicht oder viele kennen den Begriff der sogenannten Scherenentwicklung, der ja, das ist darauf begründet, ja mehr oder weniger das Pflegebudget. Was ist bei der Scherenentwicklung passiert? Wir haben Ärzte aufgebaut, ne? Schere spitze nach oben und wir haben alle anderen Berufsgruppen, insbesondere die Pflegeberufe, abgebaut. Scherenspitze nach unten.
Ja.
Dass das nicht gut ist für eine generelle Leistungserbringung von Krankenhäusern, das hat relativ lange gebraucht. Seit 2003 haben wir die DRGs, bis man das kapiert hat. Diesen Fehlanreiz wollte das Pflegebudget verhindern und es hat es auch per se geschafft, weil die Einstellungszahlen der Pflegekräfte per se nach oben gegangen sind.
Mhm.
Damit geht ein bisschen einher mit ärztliche Leistung versus pflegerische Leistung. Es ist völlig richtig, ich kann keine, nennen wir es mal, wenn man es überhaupt ärztliche Leistung nennen will, aber ich kann keine Medizin erbringen, wenn ich keine Pflege habe. Ich erinnere da immer ganz gerne an die Streiksituation in Nordrhein-Westfalen, wo es dann eben um den Tarifvertrag Entlastung ging. Wo sich ja einige Ärzteverbände vehement beschwert haben, dass ja Pflegekräfte nicht streiken dürften. Andersrum dürfen aber Ärzte streiken. Macht inhaltlich auch nicht so viel Sinn und wir haben einen Versorgungsengpass und so weiter und so fort. Ne, also da passt es auch inhaltlich nicht. Ja, das Thema der pflegerischen Abrechnung oder der pflegerischen Leistung, das ist sehr komplex. komplex, sehr schwierig, weil man eben dahinter ja überlegen muss, was will ich denn eigentlich von Pflege bezahlen? Also wenn wir jetzt mal ganz kurz einen Schwenk auf diese Pflegepersonalbemessungsinstrumente machen, das bietet sich an der Stelle ja an. Da haben wir ja im Prinzip zwei wesentliche, jetzt ganz auch wieder vereinfacht, wir haben die Pflegepersonaluntergrenzen, da wird nichts anderes gemacht als Köpfe gezählt. Und hast du die Köpfe nicht, gibt es eine Strafzahlung. Hat mit Finanzierung per se erstmal nichts zu tun. Und dann gibt es eben die berühmte PPR 2.0. Die wiederum ist ja auf einer Maßnahmenebene. Also ich schreibe Maßnahmen auf, die ich erbracht habe, die dann wiederum umgerechnet werden in Zeitpunkte, was dann auch wiederum nichts anderes ist, als ich zähle Köpfe. Um daraus dann abzuleiten, hatte ich für die Maßnahmen, die ich erbracht habe, genügend Pflegekräfte. Das überspannende Problem bei beiden Sachverhalten ist, dass wir Schwierigkeiten haben, den Begriff der Pflege zu definieren. Und deswegen ist ja das Pflegekompetenzgesetz so von enormer Wichtigkeit und auch übrigens die Vorbehaltsaufgaben sind deswegen so von enormer Wichtigkeit, weil solche Instrumente eigentlich oder auch die Finanzierung genau auf diese Themen aufspringen müssen. Das Verschreiben von Medikamenten ist ein Arztvorbehalt, deswegen müssen Ärzte dafür bezahlt werden. Das Erfassen einer Pflegebedarfserhebung ist eine pflegerische Aufgabe, deswegen sollte Pflege dafür bezahlt werden. Das ist die Prämisse. Die ist natürlich noch nicht umgesetzt, aber in genau die Richtung muss es gehen. Ich denke, es wird auch in die Richtung gehen, das wird aber noch über Jahrzehnte dauern. Wird es Verlierer geben? Immer. Systeme haben immer Fehlanreize, so wie eben auch das Pflegebudget, so wie die Untergrenzen, so wie die PPR. Aber den Vorbehaltsaufgaben mit dem Scope of Practice, der ja dann kommen soll, also dass wir erstmal definieren, was verstehen wir eigentlich unter Pflege und was ist die Aufgabe von Pflege, damit lässt sich dann schon zumindest in der Zukunft viel anstellen und da merkt man halt eben auch, wie komplex das ist und dass das eben keine Sache ist, die man innerhalb von 2 Jahren erledigt ist, wie man sich das gerne vorstellt. Ja.
Aber es muss aber genau im Auge behalten werden, weil was daraus nämlich resultieren kann, ist ein großer Widerstand aus der eigenen Berufsgruppe mit dem Pflegekompetenzgesetz, die sagen, ja Moment mal, warum soll ich jetzt ärztliche Tätigkeiten übernehmen? Warum? Nö, mache ich nicht. So. Also es zählt ja dann für alle. Ja, es zählt ja nicht nur für APNs oder sonst irgendwie, sondern es zählt ja für alle. Und die Gefahr ist auch hoch, dass Medizin plötzlich irgendwelche Tätigkeiten abgibt oder beziehungsweise wieder irgendwelche medizinischen Tätigkeiten oder ärztlichen Tätigkeiten übernehmen und uns ein bisschen davon entfernen, dass wir quasi die pflegerischen Tätigkeiten für uns bewahren. Das ist super wichtig, dass wir in diesem Prozess darauf achten, weil sonst haben wir wirklich ein Problem und ich habe das damals ein bisschen so belächelt mit der Deprofessionalisierung, aber ich glaube, dass die Gefahr ziemlich groß ist, weil wir haben keine Kammern, die das grundsätzlich irgendwie steuern können. Also wir haben kein Gremium, was sagen kann, nee, so läuft's nicht. Also das ist, glaube ich, gar nicht so einfach und das Pflegekompetenzgesetz per se so durchzuwinken, bedeutet ja auch unfassbar viel Anpassungsnotwendigkeiten. Also wenn ich plötzlich bestimmte Tätigkeiten durchführen darf oder muss, dann bedeutet das auch, dass ich das gelernt haben muss. Darf ja nicht jeder. Also wir haben ja Berufe, die haben das nicht gelernt. Also und es müssen sämtliche Curricula verändert werden. Es müssen in den Studiengängen diese heilkundlichen Geschichten, die müssen alle kommen. Also es geht ja nicht von heute auf morgen. Das wird ja unfassbar viel, ja, ich sag mal, Umwälzung mit sich bringen.
Und das ist gut so. Genau darum geht es.
Ja, natürlich ist das gut. Das ist gut, aber es muss jemand darauf achten. Wer macht das?
Ja,
wer macht
das? Veto.
Tschö, Carsten.
Ich sagte, ja. Ich mach das, genau, weil du sagtest, wir haben keine Kammern. Das stimmt nicht. Wir haben 2 Bundesländer. Das ist
ja klar, aber es ist ein Bundesgesetz. Es ist ein Bundesgesetz. Und was machen wir in Bayern?
Da hätte ich noch eine Antwort drauf.
Ich hätte ja erst ausreden wollen, dass wir auch auf der Bundesgesetzgebungsebene als Land vertreten sind und natürlich viele anderen auch. Aber ich wollte nur auf das eine hinaus. Du hast es ja richtig gesagt, wir müssen es aus der Berufsgruppe heraus selber machen und vielleicht brauchen wir da einfach mehr Leute in diesen Positionen wie Arne, weil ich erlebe, und das ist ja meine Kritik normalerweise an Führungspersonal, Pflegedienstleitung, Pflegedirektoren, dass die auch Bewahrer sind. Ne, man hat sich irgendwann so sein Nest gebaut, man hat ein System, man hat das System verstanden, innerhalb dieses Systems funktioniere ich. Und ihr habt ja beide gerade richtig gesagt, wir müssten es eigentlich komplett umbauen. Wo ich kein Freund von bin, ist zu sagen, was ist Arzt oder pflegerische Tätigkeit? Ich bin dann eher bei dir, Chris. Was ist die Versorgung, was ist der Versorgungsauftrag, was brauche ich dafür? Um es mal ganz blöd zu sagen, wenn der Arzt Blutdruck misst, dann soll er es abrechnen. Wenn die Pflege Blutdruck misst, soll sie es abrechnen. Ich möchte mich nicht darüber...
Und für den gleichen Preis, für den gleichen Preis, das ist wichtig.
Ja, ja, klar, natürlich. Ja. Es ist Blutdruck messen. Das ist das, und das wird nachher ähnlich wie Milch am Markt gehandelt. Also ich bin ja auch Betriebswirt. Das wird Angebot und Nachfrage. Und natürlich kann man sich gegenseitig in den Kosten challengen. Und ganz wichtig, ich glaube, das ist auch mal ein Signal, wenn zwei am Markt sind, die die gleiche Leistung anbieten, wird sich der Preis eher erstmal nach unten nivellieren als nach oben. Ist zumindest jetzt erstmal eine These. Und ich glaube, dass wir über die Versorgungssicherheit, Scope of Practice, Musterbildungsordnung und vor allen Dingen aber über die Berufsgruppe intrinsisch hinaus das Ganze gestalten müssen. Ich erlebe nur unsere Berufsgruppe, insbesondere jenseits der Fach- und Funktionsbereiche und insbesondere jenseits des Krankenhauses, die ja die größte Gruppe ausmachen, dass wir die noch gar nicht da abgeholt haben, wo sie stehen. Und das ist in der Gesamtdiskussion nicht, was ist seit 2019 passiert, sondern da reden wir darüber, dass wir teilweise 20, 25, 30 Jahre berufspolitische Entwicklung nachholen müssen, weil die noch weniger informiert und organisiert sind als wir im Krankenhaus.
Und ich würde noch einen Aspekt reinbringen zum Thema Vertretung. Mal gucken, ob es dann in dem neuen überarbeiteten Pflegekompetenzgesetz drinstehen wird. Es gab ja da den Hinweis, dass man die sogenannten maßgeblichen Pflegeorganisationen gründen will. Mhm. Das würde wahrscheinlich so ziemlich genau passen auf den Deutschen Pflegerat insbesondere, aber durchaus auch auf andere Verbände, die ja dann für den Gesetzgeber oder in sonstigen Verfahren ja quasi die Stimme der Pflege vertreten. Also da bin ich mal gespannt, ob das nochmal angepasst wird in dem neuen Gesetz. Kammer per se großer Freund von, sehe ich aber nicht, dass ich das ändert in den nächsten Jahren. Insofern ist ja nach Alternativen zu suchen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass Bayern insbesondere eine super Alternative ist. Zur Wahrheit gehört aber auch, Bayern hat immerhin etwas. Guckt dir Hessen an, also aus dem Land, wo ich ja bekanntermaßen komme. Hier gibt es halt einen Landespflegerat, okay. Das ist aber mehr ehrenamtliche Tätigkeit. Da ist keinerlei Förderung, keinerlei Finanzierung hinten dran. Die werden vielleicht auch angehört. Also da muss man hin und da ist so eine Idee wie eben dieser maßgeblichen Pflegeorganisation per se schon gut. Oder auch der Sitz im gemeinsamen Bundesausschuss, der auch finanziert werden muss. Also der Deutsche Pflegerat entwickelt sich ja in Anführungszeichen ein bisschen hin zu einer Bundespflegekammer oder eher auch vielleicht im Sinne eines Royal College of Nursing, wie es ja in Großbritannien der Fall ist, wobei das zum Teil ja mit Gewerkschaft einhergeht. Also da gibt es schon Entwicklungen. Ob die Entwicklungen dann per se gut sind, keine Ahnung. Christian, du hast eben so schön gesagt, pflegerische Aufgaben bewahren. Ja, das ist das Ding. Also man darf die Entlastung der Pflege insbesondere nicht aus der Perspektive der Delegation ärztlicher Tätigkeiten denken, was ja sehr viele tun. Nehmen wir mal das Zugang legen, ne? Oh, dann soll die Pflege halt alle Zugänge legen. Theoretisch könnte die Pflege das heute schon machen. Es ist aber auch keine Entlastung und auch keine Aufwertung des Berufes. Und da sind wir wieder beim Scope of Practice, bei den Vorbehaltsaufgaben und bei dem Problem, dass wir eben gar nicht selbst definieren oder wissen, was Pflege kann. An der Stelle, ich glaube, der Werbeblock sei mir erlaubt, unbedingt mal Sabine Torkler googeln und auf nach England fahren und sich dort mal Versorgung anschauen, die natürlich 80 Jahre vor uns sind, sinngemäß. Da gibt es Einrichtungen in England, wo ja die sogenannten L1i-Krankenhäuser aus der Strukturreform durchaus hintendieren. Da machen die Pflegekräfte alles, von der Medikamentenverschreibung bis eben zur klassischen Pflege. Versorgung. Und wenn die mal nicht weiter wissen, so hat mir damals die Nurse das erklärt, das war echt augenöffnend, dann sagt die, ja, dann rufe ich in der Hauptklinik an und dann rede ich mit dem Arzt auf Augenhöhe, was ich gerne haben will und ob er das auch so sieht. Und dann finden wir einen Konsens auf Augenhöhe. Mhm. Und dafür brauchen wir halt eben einen Scope of Practice und so weiter und so fort. Und damit muss einhergehen eine Professionalisierung, aber auch ganz stark eine Sozialisierung. Und diese Sozialisierung, die wird kommen. Also die junge Generation, die jetzt schon stark in Advanced Practice Nursing Strukturen tendiert, die wird weniger Probleme haben, Verantwortung zu übernehmen, auch im Medikamente verschreiben, als es, ich formuliere es jetzt extra so, als die Schwester Susi, die schon seit 30 Jahren eben auf der Station arbeitet. Man möge es Schwester Susi auch durchaus zutrauen, dass sie es kann. Ich erlebe es durchaus anders, dass man da eben nicht bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen. Aber ich lasse mich gerne belehren. Das wird aber dauern. Da müssen auch Studienplätze mit einhergehen. Also wenn man Advanced Practice Nursing haben will und eben auch einher mehr pflegerische Leistung, da muss auch mehr Studienplatzförderung her. Ich bin wieder kein Intensivmensch, aber ich gebe mal ein Beispiel, Carsten darf mich dann gerne verbessern, wo ich immer finde, da merkt man den Webfehler. Das Bedienen von Beatmungsgeräten ist für mich nicht verboten. Wenn man mir das beibringt, brauche ich keine Fachweiterbildung, um ein Beatmungsgerät zu bedienen. Ob ich es dann gut kann, ob ich's, ne, Carsten wird es dreimal besser können als ich, einverstanden. Aber theoretisch ist genau das eben eines der Probleme. Oder nimm die Notaufnahme, dass eine Pflegekraft in der Notaufnahme den Arzt fragen muss, ob jetzt der Patient, der da reinkommt, ein Schmerzmittel haben darf, ist Quatsch. Jetzt muss man aber die Frage stellen, ist das Pflege? Oder sind wir hier nicht wieder bei medizinischer Versorgung? Und das wird eines der großen Trendthemen werden, die so meine Theorie ganz stark über den ländlichen Diskurs gehen wird, denn wo kein Krankenhaus mehr ist, wo kein Hausarzt mehr ist, wird es alternative Versorgungsformen geben müssen, siehe Australien, um mal ein Extrembeispiel zu nennen, und da wird die Pflege die Antwort drauf sein und dann braucht sie dafür auch die Kompetenzen.
Und Carsten widerspricht nicht, das sind schon fast sehr gute abschließende Worte. Carsten möchte nur ergänzen, ich sehe das ähnlich kritisch, wenn jemand, der es nicht curricular gelernt hat, an Geräten rumhantiert. Das kann man ihm beibringen, das bedeutet aber, du brauchst Fachaufsicht, Fachpflege, die Advanced Nurse, die du gerade erwähnt hast, das müssen wir regeln über Berufsordnung, curriculares Wissen und auch andere Strukturen. Ganz wichtig ist mir noch zum Abschluss zu sagen, die akademisierte Pflege ist nicht nur dazu da, dass die Wissenschaft ans Bett getragen wird, sondern auch, dass wir Wissenschaft generieren. Warum sind die medizinischen Player an vielen Stellen so stark oder können abrechnen? Leitlinien ist auch einfach mal eine eigene Folge wert. Es gibt ganz viele Leitlinien. Über Leitlinien werden GBA-Beschlüsse maßgeblich beeinflusst und wir schaffen es dann, Dinge zu zählen und abrechnungsfähig zu machen. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn mehr Pflege, mehr wirkliche pflegerische Versorgungsleitlinien, insbesondere für die Fach- und Funktionsbereiche erstellen würde, wir haben im Moment nur eine AWMF-Leitlinie zur intensivpflegerischen Versorgung, dann würden wir solche Sachen auch mit anstoßen. Allerdings, auch da stimme ich dir zu, Arne, nicht nur Schwester Suse, die 30 Jahre irgendwo ist und sich nicht entwickeln möchte, vielleicht gibt es eine Suse, die das anders sieht. Wir haben auch in den akademisierten Bereichen und auf den Intensivstationen Menschen, die nach einem Abschluss sagen, okay, aber ich möchte gewisse Verantwortung dann doch nicht in letzter Konsequenz tragen. Und ich glaube, das hat viel mit Vorbehalten, Ängsten zu tun. Und deswegen finde ich es großartig, dass es Menschen wie dich gibt, die da vorne ranstehen, den Leuten Wege bereiten und auch mal Ängste nehmen. Wir haben noch keine Werbung für dein Buch gemacht. Da steht ganz viel zur Personalbemessung drin. Das können die Leute ab Juli, glaube ich, sich mal anschauen. Jetzt habe ich ganz viel fast zum Abschluss gesagt. Gibt es denn irgendetwas, lieber Arne, was du den Hörenden noch so mitgeben möchtest?
Ja, gerne. Ich hoffe, das kam nicht so rüber, dass wir hier so dystopisch und negativ klingen, sondern das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also ich hoffe, dass der Podcast ja per se sowieso, aber auch speziell diese Aufnahme, die Pflegekräfte dazu bewegt, positiv in die Zukunft zu schauen. Es passiert unglaublich viel. Auch wenn man das manchmal vielleicht gar nicht so glauben mag. Es ist zähes Geschäft, ja, ohne Frage. Das dauert, das geht nicht von heute auf morgen. Aber der Pflegeberuf ist und bleibt der schönste Beruf der Welt. Da stehe ich auch weiterhin zu, auch von meinem Schreibtisch aus. Und wir müssen die Leute in die Berufspolitik reinbekommen. Man muss den Sachen sehr positiv begegnen. Es passiert etwas, aber wir müssen auch mit einer Pflegebrille auf uns schauen. Und ich sage mal mit Absicht ein Stück weit egoistisch sein, damit wir eben unseren Beruf entwickeln können, wenngleich wir natürlich Teamworker sind und deswegen muss Pflege ihren Platz im System vielleicht noch einen Ticken weiter austarieren. Ich bin aber sehr hoffnungsvoll, dass uns das gelingen wird, aber es wird dauern und genau dieses Dauern macht aber auch viel Spaß. Deswegen engagiert euch alle, Ausrufezeichen, egal in welcher Form.
Chris, möchtest du ergänzen?
Nee, da gibt's nichts zu ergänzen, ist genau das.
Dann habe ich die ganz kleine Ergänzung, Pflege findet nicht immer nur am Bett, aber immer für und mit Menschen statt und deswegen, lieber Arne, auch du bist Pfleger auch vom Schreibtisch aus und viele andere, die sich engagieren und ihre Wege gehen, ebenso. Und an der Stelle wünsche ich allen Hörenden einen schönen Restmorgen, Restnachmittag, Restabend, wann und wo auch immer ihr diese Folge genossen habt, die ich überhaupt nicht destruktiv empfunden habe, sondern eher sachlich orientiert, nach vorne geschaut und nicht nur Problem, sondern auch lösungsbeschreibend. In dem Sinne, tschüss zusammen.
Tschüss.
Tschüss.